MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der letzten Folge mit Stories aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Keret in der Übersetzung aus dem Hebräischen von Barbara Linner. Es sind die drei Geschichten Director's Cut, Andacht und Ohne Reue. Vor allem in dieser letzten taucht ein Thema wieder auf, mit dem Keret gerne spielt, das Paralleluniversum. Manchmal finden sich seine Protagonisten unerwartet in selbigem wieder, manchmal ist es ein Gedankenspiel. Wie wäre die Geschichte weiter oder ausgegangen, wenn? In unserer letzten Story mit dem Thema Ohne Reue geht es gleich ums Ganze. Sie ist eine Fantasie über ein Metaversum, das ähnlich funktioniert wie ein Computerprogramm. Was würde geschehen, wenn uns das Leben eine Rückgängig-Machen-Funktion anböte? Hören Sie nochmal Jens Harzer und Torben Kessler.
Director's Cut. Maciek Smolanski war ein Filmregisseur, Unternehmer und Philosoph, vor allem aber war er ein Perfektionist. Daher zeigte sich niemand besonders überrascht, als er ankündigte, dass sein neuer Film, der den Titel »Das Leben« tragen sollte, mit drei Kameras gefilmt werden und Minute für Minute die Länge eines Menschenlebens einfangen würde. Die Aufnahmen begannen mit der Geburt von Pawel Krotoczowski, dem introvertierten Helden des Films, und zogen sich über 73 Jahre hin. Beim Filmen der Schlussszene, in der Pawel Selbstmord beging, indem er sich im Keller seines Hauses erhängte, nachdem bei ihm Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden war, weinte das gesamte Filmteam und sogar dem protestierenden Tontechniker, der sie zum Schweigen zu bringen versuchte, gelang es nicht, die Tränen zu stoppen. Die Nachproduktion dauerte 114 Jahre. Maciek starb im hohen Alter, ein paar Monate, nachdem man damit begonnen hatte. Die Tonbearbeitung nahm noch einmal 96 Jahre in Anspruch und in den sozialen Medien wurden nicht wenige Klagen darüber laut, es sei schlampig gearbeitet worden. Zur Premiere wurde die Haute-Volée der Filmkritiker eingeladen und die wenigen Karten, die dem Normalpublikum angeboten wurden, wurden auf dem Schwarzmarkt zu horrenden Preisen verkauft. Wie versprochen dauerte die Ausstrahlung 73 Jahre. Als der Abspann über die Leinwand lief und die Lichter im Saal angingen, entdeckten die Platzanweiser, dass das Publikum tot war. Der Großteil roch bereits übel. Doch zwischen all den faulenden Leichen saß ein einsamer, lebendiger Zuschauer, nackt und kahl und weinte wie ein Baby. Und als er keine Tränen mehr übrig hatte, trocknete er sich die Augen, stand auf und begann, so wie er war, auf den Ausgang zuzugehen. Dieser Mann war der Sohn einer berühmten Filmkritikerin, die von ihrer Schwangerschaft noch nichts gewusst hatte, als sie den Kinosaal betrat. Er wurde im 8. Monat der Filmvorführung geboren und wuchs in dem dunklen Kinosaal, hypnotisiert von der Leinwand auf. Als er die Türen des Saals öffnete und auf die Straße hinaustrat, blendete ihn die Sonne. Dutzende Journalisten, die draußen vor dem Kino warteten, stießen ihre Mikrofone in seine Richtung und fragten, was er von dem Film halte. »Film?« fragte der kahle, nackte Mann, während er ins Licht blinzelte. Er hatte gedacht, das sei das Leben.
Andacht. 20 Jahre hatte Jechiel Nachman zu seinem Gott gebetet. 20 geschlagene Jahre lang, in denen kein Tag verging, ohne dass er um eine Frau, Lebensunterhalt, Gesundheit und Frieden im Lande Israel betete. Aber nichts geschah. Jechiel Nachman blieb ein armer, asthmatischer Junggeselle und von Frieden war keine Spur am Horizont. Das hielt ihn nicht davon ab, weiter zu beten, jeden Tag, dreimal täglich, am Morgen, am Nachmittag und am Abend, ohne je ein Gebet auszulassen. Tief im Herzen hatte sich Jechiel Nachman damit abgefunden, dass seine Gebete nicht erhört wurden. Ein Gebet ist schließlich die pure Sehnsucht nach Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Aber das Leben ist das Leben. Grausam, verletzend und zum Verzweifeln. Ganz natürlich also, dass zwei so dermaßen verschiedene Welten niemals zusammenkommen konnten. Doch am letzten Morgen von Sukkot, dem 22. Tischri im Jahr 5784, zerbrach etwas in Jechiel Nachman. An jenem Morgen, an dem das Fest der Torah-Freunde gefeiert werden sollte, wurden zahlreiche seiner Landsleute abgeschlachtet, während viele andere aus ihren Betten gerissen und in eine feindliche Stadt verschleppt wurden. Noch bevor er die schlimmen Nachrichten verdaut hatte, befand sich Jechiel Nachman schon in seinen Gebetsschal gehüllt auf dem Balkon seiner kleinen Wohnung in Beit Schemesh und betete Stunden um Stunden, ohne zu trinken und zu essen, flehentlich zum Schöpfer der Welt: Die du genommen hast, hast du genommen, aber bitte erbarme dich all der Unschuldigen, die beim ersten Tageslicht aus ihren Betten entführt worden sind, und bring sie wieder heim. Am Morgen des nächsten Tages, nach 20 Stunden Dauergebet, öffnete Jechiel Nachman die App des Krisenstabs und entdeckte, dass die Geiseln immer noch in Gefangenschaft waren und sich nichts geändert hatte. Worauf er seinen Mantel anzog und mit schnellem Schritt zum Haus seines Rabbiners, Rabbi Nechemja Mittelmann, eilte. »Verehrter Herr Rabbiner«, wandte er sich an Mittelmann, »ich glaube nicht mehr. Und bevor ich gleich meine Kippa abnehmen und meine Schläfenlocken abschneiden werde, wollte ich mich verabschieden.« Der Rabbiner betrachtete Jechiel Nachman mit durchdringendem Blick und fragte mit ruhiger Stimme, was ihn dazu veranlasst habe, seinen Glauben zu verlieren. Jechiel Nachman erwiderte stürmisch erregt: »Die ganze Nacht habe ich zum Heiligen, gelobt sei er, für die Seelen der Entführten gebetet, habe gefleht, dass er sich ihrer annehme, dass er sie befreie. Und ich habe nicht halbherzig wie sonst immer gebetet, sondern mit wahrhaft vollkommener Andacht. Aber trotzdem ist nichts passiert. Verzeihen Sie mir, verehrter Herr Rabbiner, aber ich glaube nicht mehr. Ich kann nicht an einen Gott glauben, der sein Herz gegenüber einem so reinen Herzen wie meinem verhärtet.« »Mit vollkommener Andacht?« fragte der Rabbiner und streichelte seinen Bart. »Und darf ich fragen, wie vollkommen diese Andacht war?« »Wie vollkommen?« entgegnete Jechiel Nachman gekränkt. »Absolut vollkommen.« »Absolut vollkommen war sie wohl nicht«, sagte der Rabbiner und schüttelte traurig den Kopf. »Denn wäre sie vollkommen gewesen, wäre dein Gebet erhört worden. Anscheinend war die Andacht nur fast vollkommen, vollkommener als normalerweise, aber eben noch nicht vollkommen genug.« Der Rabbiner schwieg einen Augenblick, legte väterlich eine Hand auf Jechiel Nachmans Schulter und fügte hinzu: »Ich schlage vor, Chilik, dass du, statt dir den Bart und die Schläfenlocken abzuschneiden, noch ein Quäntchen mehr in das Gebet hineinlegst. So wie deine Stimme zittert, habe ich das Gefühl, dass du schon ganz nah dran bist.« Jechiel Nachman kehrte in seine kleine Wohnung zurück, hüllte sich wieder in seinen Gebetsschal und betete. Dabei suchte er nach Brüchen in seinem Glauben und seiner Andacht und entdeckte, dass er zwar die allermeiste Zeit wirklich mit ganzem Herzen betete, dass es aber auch Momente gab, in denen eben dieses Herz sich teilte, während seine Lippen flüsterten, »Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes«, begann er, zu dem Schwanenhals der lächelnden Kassiererin im koscheren Supermarkt abzudriften, zu seinem groben Vermieter und zu den Rezepten für die Medikamente, die er schon längst bei der Zweigstelle der Krankenkasse hätte erneuern müssen. In dem Augenblick, in dem sich Jechiel Nachman der selbstsüchtigen Gedanken bewusst wurde, die sich in sein Gebet verirrten, begann er sich darauf zu konzentrieren und sie ganz langsam aus seinem Bewusstsein zu drängen. Wie ein Mensch, der ein schweres Klavier einen Hügel hinaufzuschieben versucht, schwitzte und schnaufte Jechiel Nachman beim Beten, schnaufte und schwitzte, bis all die profanen Gedanken restlos aus seinem Herzen vertrieben waren und für noch mehr Andacht und Glauben Platz machten, die ihn nun mit aller Macht überschwemmten. Und das Gebet wurde augenblicklich anders. Keine geordnete Abfolge von Worten mehr, sondern ein echtes, schmerzliches Flehen, das wie jedes wahrhaftig reine Flehen keine Grenzen kannte und sich nicht mehr mit dem Heil der Geiseln und seiner übrigen Landsleute begnügte, sondern das Wohl aller Menschen, auch das seiner Feinde, erbat. Jechiel Nachman fuhr fort zu beten wie ein Reiter, dem das Pferd durchgegangen war, und lauschte mit staunender Neugier seinem inständigen Flehen, als ob es aus dem Mund eines anderen kommen würde. Und am Ende dieses Gebets, das wohl an die 30 Stunden währte, öffnete er wieder die App des Krisenstabs und entdeckte, dass zwei der Geiseln freigelassen worden waren und dass gerade in diesen Augenblicken Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit dem Feind im Gange waren. Als Jechiel Nachman am Abend desselben Tages in der Synagoge eintraf, bemerkte er, dass Rabbiner Mittelmann ihn mit milden Augen betrachtete. Als sich ihre Blicke kreuzten, nickte er lächelnd. Den ganzen Heimweg über hatte Jechiel Nachman das Gefühl, als ginge er nicht mehr auf einem verdreckten Betonbürgersteig, sondern auf einer himmlischen Wolkendecke dahin. Jetzt, dachte er, wo die großen Probleme sich zu lösen beginnen, kann ich das nächste Gebet mir selbst widmen. Obwohl er völlig erschöpft war, betete Jechiel Nachman in jener Nacht, statt schlafen zu gehen, mit aller Macht um eine Frau und Kinder. Zuerst wollte er den Schöpfer der Welt darum bitten, ihn mit der Kassiererin im koscheren Supermarkt zusammenzuführen. Aber sein Gebet, wie alle wahrhaftigen Gebete, suchte sich Worte und Intentionen, die würdiger waren als die, die Jechiel Nachman selbst zu wählen wusste, und beharrte darauf, dass nicht er sich eine Frau aussuchte, sondern die Wahl dem Schöpfer der Welt zu überlassen. Noch während er betete, verspürte Jechiel Nachman ein erhabenes Gefühl, als sei es ihm zum ersten Mal in seinem Leben gelungen, sich nicht die Einzelheiten des Lebens vorzustellen, das er sich wünschte, sondern die geistige Ebene. Er betete nicht um eine Frau, sondern um eine Paarbeziehung, nicht um Kinder, sondern um eine liebevolle, verständige Elternschaft. Er betete und hörte nicht mehr auf, bis er sich mit einer Kopfverletzung auf dem Boden wiederfand. Die Nachbarin von oben sagte, während sie ihm die Stirn verband, es sehe ernst aus und er solle sofort zum Arzt gehen. Aber Jechiel Nachman dankte ihr und erklärte, er sei bloß müde und vermutlich auch dehydriert. Es würde reichen, wenn er etwas trinken, essen und sich ein bisschen ausruhen würde, dann sei alles wieder in Ordnung. Von der Nachbarin begab er sich umgehend zum koscheren Supermarkt, kaufte dort mehrere Packungen gefrorene Schnitzel und ein 6er-Pack Mineralwasser. Und als er bezahlte, lächelte ihn die langhalsige Kassiererin strahlend an und meinte, er habe Schnitzel anscheinend besonders gern. Jechiel Nachman erwiderte ihr Lächeln und gab zurück, dass er Schnitzel zwar liebe, aber nicht nur. Da außer ihm keine Kunden im Geschäft waren, fingen sie an, über Essen zu reden, über koscheres Sushi, um genau zu sein. Und Jechiel Nachman versprach der langhalsigen Kassiererin, er würde ihr beim nächsten Mal, wenn er in den Laden käme, einen speziellen Reisessig mitbringen, den sie nur in Jerusalem verkauften und mit dem die Reiskörner aneinander kleben blieben wie Magneten an der Kühlschranktür. In der Nacht, als er mit offenen Augen im Bett lag, dachte Jechiel Nachman bei sich, wie herrlich und einfach diese Welt doch war. Und wie viel Leid und Not er Tag für Tag in seinem Leben hatte ertragen müssen, alles nur, weil er nicht gewusst hatte, wie und worum zu bitten. Und das war der letzte Gedanke, der ihm durch den Kopf ging, bevor er seine Augen schloss. Für immer. Die Ärztin erklärte Jechiel Nachmans trauernden Eltern, dass die Kopfverletzung, die Jechiel Nachman bei seinem Sturz erlitten hatte, offenbar einen Gehirnschaden bei ihm verursacht habe. Und er hätte er, anstatt schlafen zu gehen, auf die Nachbarin gehört und sich in die Notaufnahme begeben, noch am Leben wäre. Bei den letzten Worten bekam das Gesicht der Ärztin einen traurigen Ausdruck. Jechiel Nachmans Geist übrigens war ganz und gar nicht traurig. Er befand sich jetzt in einer Welt, in der alles gut war. Nicht zu 99% gut, sondern absolut vollständig gut. Und in dieser Welt verbrachte er Stunden um Stunden in Zwiegesprächen mit dem Schöpfer, in denen er ihm sämtliche Klagen und Bitternisse der Menschen vortrug. Und Gott hörte ihm mit unendlicher Geduld zu und nickte barmherzig mit dem Kopf, immer. Auch in den Fällen, wo er nicht den leisesten Schimmer einer Ahnung hatte, wovon Jechiel Nachman eigentlich sprach.
Ohne Reue. Es gibt Momente in der Geschichte, in der eine technologische Erfindung in die Welt hineinplatzt und die gesamte Menschheit betrachtet sie mit einer Mischung aus Anerkennung und Angst. Anerkennung ihres enormen Potenzials und Angst vor der nicht weniger großen Gefahr, die in ihr lauert. Atomenergie, künstliche Intelligenz und das Klonen von Menschen sind nur einige der prominentesten Beispiele für vielversprechende Erfindungen von der Sorte, die der Menschheit vieles schenken oder ihr alles rauben können. Stellt euch daher die große Überraschung vor, als sich zu guter Letzt zeigte, dass das, was die Menschheit vernichtete, nicht irgendeine bahnbrechende Erfindung war, die Riesenschlagzeilen in den internationalen Medien machte, sondern schlicht ein lausiges Feature zur Verbesserung der Nutzererfahrung. Die Menschheit hatte jedoch nicht viel Zeit, diese Überraschung zu verdauen, denn in weniger als einer Minute nach der Einführung jenes verfluchten Features blieb niemand mehr übrig, der hätte überrascht sein können. Im Gegensatz zu anderen großen Völkerwanderungen in der Geschichte verlief der Transfer der Menschheit zum Metaversum ganz glatt. Das großartige Versprechen der Entwickler, dass alle, die auf ihre physische Existenz verzichteten und zu einem simulierten Leben wechseln würden, in den Genuss einer Verdopplung ihres Besitzes kämen, stieß vorerst auf Misstrauen. Viele sahen darin eine weitere Ankündigung von der Sorte, die in der Werbung ganz fantastisch klingt, in der sich aber ein klitzekleines Sternchen versteckt. Doch diesmal wurde das Versprechen wirklich erfüllt. Und alle, die sich beeilten, ins Metaversum zu ziehen, erhielten sofort doppelt so große Häuser wie jene, die sie in der echten Welt zurückgelassen hatten. Ganz zu schweigen von der Verdoppelung des Geldes auf ihrem neuen virtuellen Bankkonto, ihrer Fahrzeuge und sogar ihres Schmucks und ihrer Kleidung. Stimmt, all das war nur eine Simulation und erforderte von den Entwicklern keine finanzielle Investition, aber dennoch fühlte es sich in der Wahrnehmung der Nutzer so an, als wäre man tatsächlich reicher geworden und die Kampagne »Verdopple dein Leben« wurde ein irrsinniger Erfolg. Als erstes brachte sie Menschen, die ihre Wohnsituation verbessern wollten, sowie Familien in prekären finanziellen Verhältnissen ins Metaversum, und gleich danach folgte der ganze Rest. Das Leben im Metaversum war um vieles besser als das in der alten Realität. Das Wetter war perfekt, die Menschen wurden nie krank und die Fläche, über die sich die Menschen ausbreiten konnten, war unbegrenzt. Es war eine beispiellose ökonomische und technologische Erfolgsgeschichte, und selbst nachdem die menschliche Migration ins Metaversum abgeschlossen war, ruhten sich die brillanten Gehirne, die die Simulation entwickelt hatten, nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern entwickelten endlose neue Updates und Features, die die Existenz im Metaversum noch angenehmer machten. Angefangen bei der Möglichkeit, dass jeder Bewohner die bevorzugte persönliche Temperatur einstellen konnte, über halb unsichtbare Haustiere, die nur diejenigen unter den Bewohnern sehen und hören konnten, die Tiere liebten, bis hin zum krönenden Abschluss der Einführung von 10 Zentimeter mehr, 5 Kilo weniger. Ein neckisches Update, das es allen Bewohnern des Metaversums ermöglichte, ihre Größe und ihren Umfang in absoluter Eigenregie zu kontrollieren. Es war herrlich. Die Boulevards des Metaversums füllten sich mit hochgewachsenen, schlanken Frauen und Männern, die mit einem beneidenswerten Lächeln auf den Lippen umherschlenderten. Und sie hatten wahrlich allen Grund zu lächeln. Sie lebten im besten Zeitalter der ganzen beschissenen Geschichte. Eine Ära ohne Hunger, ohne Furcht und ohne Kriege. Doch dann tauchte wie aus dem Nichts das neue Feature auf. Auch wenn es vielleicht nicht ganz richtig ist, es neu zu nennen, denn es wurde schon Jahrzehnte davor im ausgehenden 20. Jahrhundert erfunden, um genau zu sein. Es handelte sich um eine alte Funktion, die den Benutzern von Textverarbeitungsprogrammen in jenem Zeitalter die Möglichkeit gegeben hatte, mit nur einem Knopfdruck die letzte ausgeführte Aktion zu löschen. Das Feature, das ursprünglich rückgängig hieß, sollte im Metaversum auf ähnliche Weise funktionieren. Jedes Mal, wenn einer der Simulationsbewohner versehentlich Kaffee über seine Hose verschüttete, in der falschen Runde eine unpassende Bemerkung von sich gab oder einfach nur auf der Treppe stolperte, könnten Sie oder er mit einem Gedankenschnippen die Rückgängig-Funktion aktivieren, das gesamte Metaversum um 30 Sekunden zurücksetzen und alles noch einmal machen. Diesmal richtig. In den kontrollierten Teststadien schien das alt-neue Feature, das sich beim zweiten Gedanken nannte, perfekt. Die Möglichkeit, 30 Sekunden zurückzudrehen, klang vielleicht eher unbedeutend, doch die Entwickler glaubten, dass sich damit im Laufe der Zeit Trillionen von Beleidigungen, Entschuldigungen, Unfällen und Waschgängen sparen lassen würden. Im Laufe der Zeit, wie normal dieser Ausdruck damals klang und wie abwegig er sich jetzt anhört. Es war kaum eine Minute nach dem offiziellen Start des Features vergangen, als bereits das erste Mal Gebrauch davon gemacht wurde. Es geschah, als eine hochgewachsene, schlanke Geschiedene namens Oksana zu einem nicht weniger großen und schlanken Geschiedenen namens Amnon sagte, er würde komisch reden. Sie hatte nicht beabsichtigt, Amnon, der wirklich ein bisschen merkwürdig redete, zu verletzen, aber als sie sah, dass er schwer getroffen war, fügte sie sofort hinzu, dass sie komisch nicht negativ gemeint habe, sondern nett komisch. Nett? Wiederholte Amnon mit beleidigtem Blick. Komisch und nett, das bin ich für dich. Oksana wollte ihm sagen, dass sie nur seine Art zu reden gemeint habe und dass Amnon sonst in ihren Augen sehr herzlich und beeindruckend und überhaupt nicht komisch sei. Doch sie fürchtete, dass auch das beleidigend sein könnte. Und da erinnerte sie sich, dass das neue Feature, das sie in der Werbung im Netz gesehen hatte, gerade gestartet worden war. Sie aktivierte die Funktion beim zweiten Gedanken und das Metaversum sprang sofort 30 Sekunden zurück. Amnon beendete gerade wieder den letzten Satz, den er mit seiner eigenartigen Diktion gesprochen hatte, und Oksana beschloss, dieses Mal statt er rede komisch zu sagen, dass sie seine tiefe Stimme liebte. Genau in diesem Augenblick stieß die langsame Bedienung im Diner die Kaffeekanne um. Diese ungeschickte Bedienung hieß Madeleine und es war ihre erste Arbeitswoche. Der unangenehme Besitzer beobachtete sie ständig während ihrer Arbeit und ließ jedes Mal eine fiese Bemerkung fallen, wenn sie etwas tat, das ihm nicht passte. Die ersten zwei Tage dort hatte sie mit zitternden Händen überstanden, aber diese Glaskanne, die ihr jetzt aus der Hand gerutscht und auf dem Boden zerschmettert war, sie aktivierte das Feature. Die Zeit sprang 30 Sekunden zurück, und genau in dem Moment, in dem sie die kochend heiße Kaffeekanne fester am Griff hielt, fuhr ein Lieferwagen stark beschleunigend aus dem Parkplatz des Diners und rammte ein anderes Fahrzeug. Der Lieferant am Steuer war zu betrunken, um zu fahren, aber noch klar genug, um ebenfalls das Feature zu aktivieren. Und diesmal, als die Zeit 30 Sekunden zurückgesprungen war, achtete er darauf, einen Blick in den Rückspiegel zu werfen, wo er einen Mann im Anzug sah, der auf einem Becher Frozen Joghurt ausrutschte, den irgendein Idiot auf dem Parkplatz weggeworfen hatte. Beim zweiten Gedanken wäre nicht richtig zu sagen, dass die Menschheit ihr Ende fand, denn sie ist immer noch dort, im Metaversum, tanzt Tango mit der Zeit. Ein paar Sekunden vorwärts, Irrtum, Reue und wieder zurück. Zermalt jeden Augenblick zu Pulver, rührt in der immer gleichen Kaffeetasse, lacht wieder und wieder über denselben Schalenwitz. 30 Sekunden, ohne dass wir etwas vermasseln. Mehr braucht es nicht, um den Fluch aufzuheben. 30 Sekunden, ohne einander weh zu tun, ohne zu enttäuschen, ohne einander Schaden zuzufügen. Ganze 30 Sekunden. Ich wünsche uns allen viel Glück damit.
Jens Harzer und Torben Kessler mit drei Stories aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerret in der Übersetzung von Barbara Linner. Eine Produktion von MDR, HR2 und NDR Kultur. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. Alle 33 Stories dieses Buches finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Unterstützerstaaten der Ukraine treffen sich heute in Brüssel, um weitere Militärhilfen zu koordinieren. Unter anderem ist ein Abkommen zur Verbesserung der elektronischen Kriegsführung, zum Beispiel mit Drohnen, geplant. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Nina Schön.
Thema dürfte unter anderem auch der Vorstoß der EU-Außenbeauftragten Kallas für die Lieferung von Artilleriemunition im Wert von 5 Milliarden Euro sein. Auch eine Forderung Kiews nach einer Stärkung der ukrainischen Luftabwehr liegt auf dem Tisch. Zu dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe werden Vertreter aus 50 Ländern erwartet, darunter der ukrainische Verteidigungsminister Umerov. Er soll über die Lage an der Front informieren und erklären, welche Verteidigungsgüter derzeit am dringendsten gebraucht werden. Der geschäftsführende Bundesverteidigungsminister Pistorius und dessen britischer Kollege Healey leiten das Treffen im NATO-Hauptquartier. Großbritanniens Regierung hatte bereits bekannt gegeben,